Mein Name ist Stefan Mausbach, ich bin der stoffführende Redakteur der Reihe Weltenbrand. Und das nicht nur für die drei Teile, die jetzt 2012 im Herbst ab dem 18. September ausgestrahlt werden, wöchentlich am Dienstag um 20.15 Uhr, sondern auch in der Folge 2013, abschließend mit einer Folge zum Jahr 1945, wenn der 30-jährige Krieg, der sogenannte des 20. Jahrhunderts, dann zu Ende ist.
Sie erzählen oder lassen diese Zeit sehr persönlich erzählen. Sie gehen also direkt in die hinein, die entweder Opfer waren in dem Sinne, dass sie Soldaten waren oder Offiziere, die also auch Entscheidungen getroffen haben. Wie haben Sie denn die Quellen gefunden, beziehungsweise wie findet man heute überhaupt noch Spuren aus jener Zeit, die authentisch sind?
Nun ja, also es gibt natürlich gerade zwischen denen, die an der Front kämpfen und denen, die zu Hause geblieben ist, ein reges korrespondierendes Mittel, das ist der Brief. Die Briefe sind unglaublich wichtig, gerade für die Frontsoldaten und aber auch für die Daheimgebliebenen. Und Zensur, wie wir sie dann in späteren Zeiten eigentlich durchgehen kennen, ist da erst in den Kinderschuhen, das heißt, die Soldaten können noch ziemlich unverblümt teilweise schreiben, wenn sie denn wollen. Viele wollen gar nicht, weil sie ihre Lieben zu Hause nicht beunruhigen wollen. Aber wenn man diese Hunderttausenden von Briefe, Tagebucheintragungen sind auch gang und gäbe, dann einfach mal filtert, und das ist ja auch in Publikationen durchaus in den zurückliegenden Jahren schon geschehen. Ich muss also jetzt nicht in die Archive gehen und Briefe noch und nöcher lesen. Dann kann man schon einen Eindruck bekommen von der Zeit, der relativ nah an dem ist, was die Menschen gedacht und empfunden haben.
Sie haben aber auch die Filmarchive natürlich ausgewertet. Was waren das für Dokumente, die Sie da gefunden und dann schließlich in den Film eingebaut haben?
Ganz unterschiedliche. Wir sind zu den Archiven gegangen, mit denen wir auch in anderen Fällen sehr gern und erfolgreich zusammenarbeiten. Das ist zum einen in den USA das National Archive, in Großbritannien ist es unter anderem British Pathé und British Film Institute und das Imperial War Museum. In Frankreich ist es Pathé auch und ECPAT, ein Militärarchiv. In Russland ist es Gosfilmofond und Krasnogorsk, zwei staatliche Archive gewesen, wo wir sehr ausgiebig mit unseren Rechercheuren gesucht haben. Ja, und wir sind in der Tat mehr als einmal selbst erstaunt gewesen, wie viel Material abseits auch des Kriegs aus der Zeit authentisch vorliegt. Bilder von Menschen, die ganz neugierig in die Kamera gucken, ganz erstaunt sind, dass da irgendwie etwas auf sie gerichtet ist und deswegen auch gar keine Anstalten machen, aus dem Bild zu gehen, was unser einer, wenn er sieht, da wird gerade fotografiert, versucht man aus dem Blickfeld des Fotografen zu gehen. Die bleiben einfach noch stehen und gucken, und man kommt ihnen auf die Art und Weise, in einer Art und Weise auch näher, die ich mir so vorher gar nicht vorgestellt habe.
Sie zeigen auch Negativplatten von Opfern des Krieges, also von getöteten Menschen. Wie sind Sie daran gekommen?
Das ist in der Tat so gewesen, dass es einem Sammler auf einem Flohmarkt in Belgien gelungen ist, diese Platten beim Stöbern zu entdecken, und ist dann dem Museum in Ypern zur Verfügung gestellt worden, soweit ich das weiß. Und dort kann man es sehen, und dort wurde es uns dann auch zur Verfügung gestellt, damit wir diese Platten, wie sie ausgepackt werden, drehen können und sie dann entsprechend mit den Mitteln moderner Technik im Schnitt nochmal aufzubereiten, damit man das sieht, wie diese Menschen ausgesehen haben, kurz nachdem sie Opfer des Krieges geworden waren.
Aber Sie machen noch mehr. Sie färben alte Schwarz-Weiß-Filmsequenzen ein, also kolorieren oder lassen es kolorieren. Mhm. Vielleicht erstmal zu dem technischen Vorgang selbst. Wer macht sowas heutzutage?
Das machen erstaunlicherweise Menschen auf dem Subkontinent in Indien sehr gerne. Als wir geguckt haben, wer macht sowas, kannte vorher auch keinen, da sind wir drauf gestoßen, dass es in Indien eine ganze Industrie gibt, die sowas tut. Aber eben auch in Frankreich, eine Produktionsfirma in Paris, mit der wir dann letztlich auch handelseinig wurden, weil deren Art zu kolorieren uns am meisten überzeugt hat. Es passiert in Amerika. Es ist sicherlich irgendwann auch in Deutschland jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Firmen darauf spezialisieren. Und ja, im Falle dieses Franzosen kann man sagen, der hat in den letzten 10 Jahren nichts anderes gemacht, als immer wieder Schwarz-Weiß-Material zu kolorieren, und hat sich da einmal, was das Technische angeht, ein Know-how erworben, Software selbst entwickelt, auf der anderen Seite aber eben auch einen kulturellen Background. Er weiß einfach, dass französische Uniformen blau sein müssen im Ersten Weltkrieg am Anfang und dass die Felduniformen der Deutschen so einen grün-grauton haben und. Und dass diese Mischung aus technischem Verstand und historischem und kulturellem Interesse und auch Know-how, das hat uns überzeugt.
Was passiert dann genau? Also wenn man weiß, wie die Farben interpretiert werden müssen, also die Grautöne, die ja nicht immer eindeutig in Farben zurück zu interpretieren sind. Also wenn man das alles weiß, was passiert dann technisch? Wie wird das Filmmaterial dann gescannt und eingefärbt?
Sie sagen ganz richtig, das Material wird zunächst mal als Filmmaterial, als 35mm Kopie gescannt und dann digital so aufbereitet, dass wir es auch noch für den richtigen Ausschnitt vorbereiten können. Das ist in heutiger Zeit 16:9. Und das Material wird dann je nach seiner Beschaffenheit, denn auch gescannt, weist es natürlich die typischen Kratz- und sonstigen Verschleißspuren auf, digital bearbeitet. Da gibt es eine Software, die das in einem ersten Schritt für uns tut und dann im zweiten Schritt geht man am Computer manuell daran und bearbeitet das Material so weit, wie es irgendwie möglich ist, dass Kratzer, Striche und andere Sachen verschwinden. Wenn das passiert ist, geht das Material an Kollegen, die Einzelbilder vorkolorieren, bestimmte Aspekte des Bildes vorkolorieren. Dann sitzt ein Kollege, der sich mit Uniformen und mit Waffen und anderen Dingen, die eben militärische Bedeutung haben, bestens auskennt, der aber auch die entsprechende Fachliteratur vor sich liegen hat, neben dem Vorkoloristen und die erstellen sozusagen dann eine Vorauswahl an Farben. Und das Ganze geht dann schlussendlich nach Frankreich an die Firma, die das dann durchgehend koloriert. Das muss man sich dann so vorstellen, dass einzelne Teile des Bildes maskiert werden und diese Masken dann als Vorlage dazu dienen, um sie zu kolorieren. Und einfache Vorstellung von mir am Anfang war, wenn man mal einmal einen Grauton definiert hat, das müsste ja theoretisch denkbar und machbar sein, dann heißt das, der ist dann immer rot und der ist dann immer orange. Ich habe mir aber sagen lassen, so einfach ist es nicht, das kann man eben nicht. Und das merkt man spätestens dann, wenn man einmal eine französische Uniform in Blau koloriert hat und bei der nächsten französischen Uniform feststellt, dass der Grauton mit dem anderen nicht übereinstimmt. Trotzdem ist sie in beiden Fällen blau. Und das bedeutet, dass man da sehr viel Handarbeit dann doch noch beim Kolorieren dranlegt und doch immer wieder nochmal genau gucken muss. Und in Einzelfällen entscheidet dann vielleicht auch einfach der Geschmack, ob der Schal der Dame rot oder orange war.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeichentrickherstellung, bevor es Computer gab. Also Einzelbild für Einzelbild. Wie lange hat diese Einkolorierung gedauert und wie teuer ist sowas?
Also die Kosten pro Minute zu kolorierenden Materials liegen so bei etwa 1500 Euro. Das ist eine Mischkalkulation dessen, der das koloriert. Das dauert in der Regel pro Minute 1 bis 1,5 Tage. Dann kann man sich ausrechnen, wenn man so 25 Minuten hat, dass man etwa 5 Arbeitswochen oder 6 Arbeitswochen nur mit dem Kolorieren einer Folge zu tun hat. Und da gibt es auch signifikante Unterschiede. Während unser französischer Freund das nur mit einer Handvoll Mitarbeiter tut, die dann vormaskieren und er macht das Finishing, ist in Indien eine ganze Gruppe von 100, 200 Leuten damit beschäftigt. Da hat jeder so seine feste Arbeit, das ist ein bisschen wie Fließband und die tun das auch sicherlich wesentlich leidenschaftsloser, als das dann unser französischer Kolorist getan hat.
Aber spätestens seit dem Dinner for One, also diesem jährlichen Ritual in der ARD, als der dann mal einkoloriert wurde, gab es ja die Diskussion, braucht man das eigentlich, um den Gehalt einer Geschichte zu transportieren? Ist wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, aber beim Geschichtsfernsehen, glaube ich, ist es nicht nur eine Frage des Geschmacks. Warum haben Sie es konkret gemacht?
Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ich möchte Dinner for One auch weiter in Schwarz-Weiß sehen. Aber das ist ja ein Film, der in Gänze immer wieder gezeigt wird und als filmisches Kunstwerk, als sehr amüsantes, das am Silvester uns Freude bereitet, in Schwarz-Weiß zu sehen ist. Was wir tun, ist ja keinen ganzen Dokumentar oder Spielfilm, den es mal in Schwarz-Weiß angelegt gab, zu präsentieren, sondern wir nehmen ja nur kleine Ausschnitte und setzen sie in einen eigenen, selbstständigen filmischen Zusammenhang. Und bei aller Liebe, wir sind Filmemacher und unsere Liebe gilt auch dem Material, aber wir glauben, dass wir dem eine neue Seite abgewinnen können. Und ich finde, dass durch das Kolorieren von solchen Szenen auch eine Distanz aufgehoben wird, die ich beim Schwarz-Weiß, wenn ich sie in Dokumentarfilmen, also die von uns gemacht worden sind, durchaus erkenne. Und deswegen plädiere ich jetzt in diesem Fall für Farbe, bin aber nicht der Meinung, dass alles, was wir jemals in Schwarz-Weiß als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener gesehen haben und was man sich auch so vorstellt, dass man das irgendwann auf Farbniveau bringen sollte. Dick und doof, unvorstellbar für mich, das in Farbe zu sehen, brauche ich nicht. Aber wie gesagt, bei den Dokumentarfilmen, die da ausschnittsweise immer nur verwendet werden, sehe ich das anders.
Ich muss Ihnen da recht geben, also diese Aufnahmen, obwohl man natürlich sieht, dass es koloriert ist, dass es keine echten Farben sind im klassischen Sinne, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass das, was man Krieg nennt oder die Ahnungslosigkeit vor dem Kriege, Sie zeigen ja natürlich auch Aufnahmen in dem Sommer, bevor der Erste Weltkrieg losging, kriegt also so eine fast dokumentarische Nähe wiederum, die das Schwarz-Weiß-Material durch diese, für uns ist ja immer Krieg schwarz-weiß gewesen in dieser Zeit und man hat dadurch ja auch einen emotionslosen Zugang mittlerweile und kann sich das Grauen gar nicht mehr so vorstellen, bekommt man tatsächlich für einige Momente das Gefühl, Mensch, das sind ja genauso Menschen wie wir, die sich auch freuen beim Baden, nur haben sie andere Badeanzüge. Mhm. Aber andererseits gibt es natürlich auch den Vorwurf der Historiker, die sagen, sie verfälschen hier Wirklichkeit. Was machen Sie damit mit solchen Argumenten auf der anderen Seite wieder?
Ich kann diesen Vorwurf nicht verstehen, weil mich hat überzeugt, dass Kameraleute aus der Zeit das Material sehr gerne in Farbe in den Kinos oder wo auch immer gesehen hätten. Es technisch sogar schon seit 1912 die Möglichkeit gibt oder gab, aber die Kosten für solche Aufnahmen einfach nicht realisierbar waren für den einzelnen Kameramann, für die Filmstudios. Deswegen hat man ja lange schwarz-weiß gedreht. Das ist ja keine Entscheidung gewesen der Zeitgenossen, die das alles gerne in schwarz-weiß sehen wollten, sondern das war eine Frage der Zweckmäßigkeit und der finanziellen Mittel, die damit verbunden waren. Und deswegen bin ich jetzt nicht überzeugt davon, dass ein Frontkameramann das dringende Bedürfnis hatte, später sein Material in Schwarz-Weiß zu sehen, sondern das hat sich einfach als innere Notwendigkeit ergeben. Und der Vorwurf, dass das so gewollt sein soll, den kann ich so nicht erkennen.
Ja, nicht gewollt, sondern dass Sie jetzt nachträglich echte Dokumente durch eine Manipulation in ihrer Authentizität, sage ich mal, beeinflussen.
Ja, aber das tun wir doch in dem Augenblick, wo ich einen Dokumentarfilm nehme und nur ausschnittsweise und mit anderen Dokumentarfilmen und ausschnittsweise vermische. Das heißt, das Schneiden eines aus einem Film einen anderen Film zu machen oder aus vielen Wochenschauen und Dokumentarfilmen etwas darzustellen, ist doch unser Geschäft. Also kann ja nicht so tun, als würden wir einen Film beispielsweise wie Battle of the Somme 1916 als Dokumentarfilm 75-minütig in britischen Kinos zu sehen. Der ist sehr eindrucksvoll, den kann man sich auch sicherlich einmal in Gänze angucken, aber es ändert nichts daran, dass die Bilder, die zum Teil dort zu sehen sind, auch für eine Dokumentation, die nur 43 Minuten ist, über das Jahr 1916 unbedingt reingehören, aber nur in kleinen Teilen. Und wenn mir das gestattet ist, warum soll es mir dann nicht gestattet sein, diese Teile auch noch entsprechend zu vertonen und auch zu kolorieren? Also ich kann das nicht erkennen. Also der Kameramann, der durch seine Linse geschaut hat 1914 und Bilder gedreht hat, der hat das ja in Farbe, in einer farbigen Wirklichkeit wahrgenommen. Und wir holen heute nach, was 1914 bei der Entwicklung des Films anschließend nicht möglich war, nämlich das dann auch in Farbe wiederzugeben. Wir versuchen mit den Mitteln der Kolorierung das zu rekonstruieren, was der Kameramann vor fast 100 Jahren durch seine Linse gesehen hat, nämlich Farbe.